Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. In zwei Gesprächen geht es gleich um Ereignisse im Jahr 1941, die bis heute kontrovers oder auch gar nicht diskutiert werden. Es geht um den Antiziganismus in der Nazizeit, konkret um eine niemals ausgestrahlte Fernsehdokumentation über die Rekrutierung von deportierten Sinti und Roma als Komparsen für einen Film von Leni Riefenstahl. Anschließend geht es um die Erschießungen hunderter griechischer Kommunisten durch deutsche Wehrmachtssoldaten, belegt durch jüngst aufgetauchte Fotografien aus der Täterperspektive. Eine öffentliche Debatte darüber musste in Athen wegen Drohungen abgesagt werden. Wie steht es um die deutsch-griechische Erinnerungskultur? Außerdem stellen wir einen eindringlichen Spielfilm über eine inhaftierte Frau im Teheraner Evin-Gefängnis vor und einen neuen Deutschlandfunk-Podcast, Heilsverbrechen, der Fall Rupnik. Darin geht es um Missbrauch an katholischen Ordensschwestern. Zeit des Schweigens und der Dunkelheit, so heißt ein Dokumentarfilm von Nina Gladitz aus dem Jahr 1982. Darin hat sie sich mit dem Schicksal der Sinti und Roma beschäftigt, die die Filmemacherin und Hitlerfreundin Leni Riefenstahl für ihren Film Tiefland 1941 aus einem KZ rekrutiert hatte. Viele dieser Menschen wurden später in Auschwitz ermordet. Riefenstahl hatte Gladitz erfolgreich verklagt, woraufhin der Film im Giftschrank des Auftraggebers WDR verschwand. Bis heute wurde er trotz Protesten weder im Fernsehen noch in der Mediathek gezeigt. Nun aber wird er öffentlich vorgestellt, letzte Woche in Freiburg, heute Abend in Berlin und am Mittwoch in Hannover. Mit dabei ist der Historiker Frank Reuter, wissenschaftlicher Geschäftsführer der Heidelberger Forschungsstelle Antiziganismus. Guten Abend, Herr Reuter.
Guten Abend.
Die Filmemacherin Nina Gladitz ist vor 5 Jahren gestorben. Was hat sie mit ihrem Film Zeit des Schweigens und der Dunkelheit vor über 40 Jahren ans Licht geholt? Was ist ihr Verdienst?
Na, ich denke vor allem, dass sie den Überlebenden eine Stimme gegeben hat und sie als historische Subjekte ernst genommen hat. Das scheint uns heute ja selbstverständlich, war aber damals die absolute Ausnahme. Man kann das auch zum Beispiel erkennen, wie mit Überlebenden vor Gericht umgegangen wurde, zum Beispiel auch während der Auschwitz-Prozesse. Und das war wirklich bahnbrechend, diese Hinwendung zu den Übersehenen, den Menschen, die keine Stimme haben, derer, deren Schicksal über Jahrzehnte verleugnet und verdrängt wurde.
Wie ist dieser Film gemacht? Wie ist sie vorgegangen?
Ja, sie hat eigentlich den Erzählungen der Überlebenden Gehör geschenkt und ist auf Spurensuche gegangen an die ehemaligen Orte ihrer Verfolgung und hat ihnen einfach sehr viel Raum gegeben. Und ich denke, diesen Ansatz hat sie auch in anderen Filmen verfolgt, rechtlosen und unsichtbaren Raum zu geben. Ich kann nur wiederholen, in der damaligen Zeit war das die Riesenausnahme.
Wie waren die Bedingungen für diese zwangsrekrutierten Statisten, die sie aus den KZs geholt hatte? Was ist darüber bekannt?
Das ist ein bisschen durchaus ambivalent. Ich habe selbst Überlebende gekannt. Ich habe ja selbst Interviews mit Auschwitz-Überlebenden geführt über ein Vierteljahrhundert hinweg. Manche haben die Strapazen betont, die langen Drehtage, die Hitze und Kälte. Andere haben eher positive Erinnerungen, haben auch geschildert, dass sie sehr freundlich behandelt wurden durch Riefenstahl, was ja ganz in ihrem Interesse lag. Ich glaube, sie hatten primär instrumentelles Verhältnis zu den Komparsen gehabt. Aber unterm Strich bleibt die Tatsache, dass es sich de facto um Zwangsarbeit gehandelt hat und dass die Menschen natürlich das vor der Folie ihrer vorherigen Lagerhaft geschildert haben. Das war ja ihre Vergleichsfolie. Und auch während der Dreharbeiten bei Mittenwald waren sie von der Polizei bewacht, waren von der Filmcrew komplett getrennt und haben sozusagen außerhalb der Dreharbeiten in der völlig abgeschotteten, bewachten Situation leben müssen.
Hat Riefenstahl die Menschen dafür eigentlich bezahlt? Hat sie ihnen was versprochen?
Nun, das war einer der Streitpunkte in diesem Prozess. Es ist übrigens nicht ganz richtig, dass Riefenstahl diesen Prozess gewonnen hat. Im Gegenteil, sie hat von 4 umstrittenen Punkten in 3 verloren. Mhm. Eine davon betraf die Bezahlung. Tatsächlich hat die Riefenstahl GmbH, man muss sagen, der Film wurde von Hitler persönlich finanziert. Diese Riefenstahl GmbH hat Sozialabgaben zahlen müssen. Aber diese Abgaben kamen eben nicht den Komparsen zugute, sondern sind direkt in die Lagerverwaltung geflossen, also mit anderen Worten zum Täterapparat.
Und in welchem einen der vier Punkte hat Leni Riefenstahl gewonnen?
Das betraf nun die Frage, ob Leni Riefenstahl von der bevorstehenden Deportation der Komparsen nach Auschwitz gewusst habe und ihnen gar die Rettung versprochen habe. Das war nach Ansicht des Gerichts nicht nachweisbar.
Wie hat sich denn der WDR, der den Film von Nina Gladitz ja in Auftrag gegeben hatte, verhalten? Ist der, wie die Taz spekuliert, vor Riefenstahl eingeknickt? Er hat den Film nie gezeigt.
Nun, es wäre ja ein leichtes gewesen, mit einem sehr einfachen Schnitt eine Aussage herauszuschneiden. Dieses Freiburger Urteil, was von dem Karlsruher Oberlandesgericht in der Revision auch bestätigt wurde, zu erfüllen. Und der Anwalt von Riefenstahl hat auch später mehrfach in der Richtung interveniert beim WDR. Dennoch ist dieser Film in den Untiefen des Archivs verschwunden. Man kann darüber nur spekulieren. Wenn ich offen sein soll, ich finde, wir müssen auch offen darüber reden, dass die Leni Riefenstahl für die Medien, auch für die Öffentlich-Rechtlichen, einfach auch eine mediale Ressource war, die Aufmerksamkeit generiert hat. Im Jahr 2000 wurde ihr Bildband vorgestellt, wenn Sie dann sehen, den der Taschenverlag herausgegeben hat, wie diese Diva vor einem Blitzgewitter, vor sich schubsenden Kameraleuten entlang schreitet, das war 3 Jahre vor ihrem Tod, wird Ihnen klar, dass es einfach auch eine mediale Ressource war, der sich auch die Öffentlich-Rechtlichen bedient haben. Da hat so eine kleine Filmemacherin wie Nina Gladitz im Vergleich dazu sehr wenig Gewicht gehabt.
Warum darf der Film denn jetzt gezeigt werden?
So wie ich gehört habe, ist die rechtliche Situation immer noch etwas unklar. Es gibt jedenfalls von Seiten des Nachlassverwalters keine Einwände dagegen. Man muss ihn fragen. Also ich bin jetzt für diesen Punkt nicht verantwortlich gewesen. Ich bin eher der Historiker, der als Gast dazugeladen wurde. Aber tatsächlich hat der WDR da jetzt wohl keine Einwände mehr erhoben. Trotzdem wäre es doch schön, auch wenn der WDR sich mit seiner eigenen Rolle etwas kritisch auseinandersetzt. Er hat diese Frau einfach auch während des Prozesses ganz ohne Rechtsbeistand gelassen, sie überhaupt nicht in keiner Weise unterstützt. Und es wäre sicher möglich gewesen, diesen Film früher zu zeigen als 40 Jahre nach der Erstausstrahlung. Nämlich 22 ist der Film ja in Freiburg von Gladitz gewidmet und im Symposium dann erstmals wieder gezeigt worden. Diese 40 Jahre hätten vielleicht nicht so lange dauern müssen, hätte der WDR ein wenig mehr Schneid und Zivilcourage gezeigt.
Hat diese Auseinandersetzung die weitere Karriere von Nina Gladitz als Filmemacherin beschädigt?
Zweifelsohne. Sie hat ja kaum noch öffentliche Aufträge bekommen danach. Ich muss als Historiker einfach auch sagen, sie ist auch einfach in gewisser Weise ein Opfer der verspäteten historischen Aufarbeitung geworden. Denn zu diesem Zeitpunkt lagen eben wenige Dokumente vor. Das Wissen war sehr rudimentär zum Völkermord an den Sinti und Roma. Und das hat der Leni Riefenstahl, die eine mächtige und zu allem entschlossene Gegnerin war, einfach in die Hände gespielt. Dass die Riefenstahl-Rezeption inzwischen viel kritischer ist, liegt eben auch daran, dass inzwischen viel mehr Dokumente vorliegen, die ihre Legenden und Mythen zertrümmern.
Leni Riefenstahl ist sehr lange mit ihren Lügen durchgekommen, hat unendlich viele Prozesse angestrengt. Hat das auch die Aufarbeitung des NS-Antiziganismus behindert?
Nun ist es ja eher sozusagen ein Wechselspiel. Die Tatsache, dass diese Aufarbeitung mit so jahrzehntelanger Verspätung erst stattgefunden hat, hat im Grunde Riefenstahl überhaupt erst die Möglichkeit eröffnet, diese Prozesse zu bestehen. Zum Beispiel das Lagerbuch von Auschwitz war zum Zeitpunkt des Gladitz-Prozesses, es lag in Polen, in der Gedenkstätte im Archiv, nicht im Westen zugänglich. Man konnte nicht belegen, dass es diese vielen Toten gegeben hat. 2002 gab es ja ein letztes juristisches Verfahren, wo der ROM e.V. eine Unterlassungserklärung erwirkt hat, nachdem die Riefenstahl in der Frankfurter Rundschau behauptet hatte, sie habe alle Komparsen nach dem Krieg wiedergesehen. Niemand war was passiert. Zu diesem Zeitpunkt konnte man das ganz klar widerlegen und am Ende ihres Lebens wurde sie von ihren Lügen dann auch gewissermaßen heimgesucht und musste ihre Lügen öffentlich widerrufen.
Wie wichtig ist der Film von Nina Gladitz für die Nachfahren der Opfer heute?
Ich glaube, das war für die Familien sehr wichtig. Ich selbst habe ja viele, viele Jahre in engem Kontakt mit überlebenden Familien gearbeitet und war mit vielen befreundet. schon allein, dass man ihnen damals diese Wertschätzung entgegengebracht hat, wie das Nida Gladitz getan hat, war für die Menschen unglaublich wichtig. Ebenso verbittert waren sie vermutlich auch dadurch, dass dieser Gladitz-Film in der Dunkelheit des Giftschranks verschollen blieb, hier jahrzehntelang. Und ich glaube schon, dass die Überlebenden und ihre Nachfahren ein sehr feines Sensorium haben, wie die Öffentlichkeit mit diesem Thema umgeht und mit ihrem Leiden umgeht. Und da ist in den letzten 4 Jahrzehnten tatsächlich, hat sich einiges zum Guten gewendet, auch wenn noch viel zu tun bleibt.
Zeit des Schweigens und der Dunkelheit. Der Historiker Frank Reuter über die 40 Jahre nicht gezeigte Doku von Nina Gladitz. An diesem Mittwoch wird sie in Hannover zu sehen sein, um 20.15 Uhr im Apollo-Kino. Frank Reuter ist bei der anschließenden Diskussion dabei. Ich danke Ihnen für das Gespräch hier und heute in Fazit, Herr Reuter.
Ich danke Ihnen.
Wenn Außenminister Wadefuhl heute in Griechenland ist, um engere Rüstungskooperationen zu besprechen, dann gehört zu seinem Briefing sicher auch, dass ein deutsch-griechischer Geschichtsstreit gerade wieder heftig aufgeflammt ist. Konkret geht es um die Erschießung von 200 Griechen durch deutsche Besatzungstruppen am 1. Mai 1944 im Athener Vorort Kesarianni. Mehr als 80 Jahre danach sind im vergangenen Februar erstmals Fotos eines Wehrmachtssoldaten von den Taten aufgetaucht. Ein belgischer Historiker hatte die bei eBay angeboten. Die griechische Regierung nahm Kontakt auf und kaufte die 260 Bilder. Und seitdem kocht die Debatte über die deutsch-griechische Aufarbeitung der Geschichte. Vergangene Woche hat die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung in Athen eine geplante Veranstaltung zu dem Thema kurzfristig aus Sicherheitsgründen abgesagt. Thema sollte sein: Kesarianni und die Fotos der 200, von Täterfotos zum nationalen Denkmal. Kurz vor der Sendung habe ich Regine Schubert erreicht. Sie leitet die Friedrich-Ebert-Stiftung in Athen. Guten Abend, Frau Schubert.
Guten Abend.
Was genau zeigen diese Fotos?
Es handelt sich ja um über 200 Fotos, ich glaube 262 genau. Und 13 Fotos zeigen die Erschießung der 200 Kommunisten im Athener Stadtteil Kesarianni, beziehungsweise den Weg der zunächst in einem Konzentrationslager inhaftierten Geiseln, den Weg dorthin zu dem Erschießungsstandplatz.
Wo befinden sich diese Fotos denn jetzt? Was hat die griechische Regierung damit vor?
Ich denke, im Nationalarchiv, was sie damit vorhat, die griechische Regierung, kann ich nicht sagen. Das ist ja ein Thema, worüber wir genau mit den beiden Historikern, die wir zu unserer Veranstaltung eingeladen hatten, sprechen wollten, um Informationen aus erster Hand über den Erwerb dieser Fotos und über die Vorhaben der griechischen Regierung, was mit diesen Fotos nun passieren soll. Darüber wollten wir ja informieren und auch eine Diskussion führen. Also einer der beiden Historiker war ja auch mitbeteiligt an der Begutachtung und damit eben auch an dem Erwerb der Fotos für den griechischen Staat. Insofern ist es natürlich besonders bedauerlich, dass unsere Veranstaltung nicht stattfinden konnte.
Es gab Sicherheitsbedenken. Was für Drohungen, was für Vorwürfe gab es denn gegenüber der Friedrich-Ebert-Stiftung?
Die Friedrich-Ebert-Stiftung hat diese Veranstaltung angesetzt. Der deutsche Botschafter sollte auch ein Grußwort sprechen. Die Veranstaltung war ursprünglich für den 1. April geplant. Da gab es bereits Vorwürfe, Deutschland hätte vor, die Geschichte zu verfälschen und wolle das gemeinsame Erinnern kolonisieren. Die kamen vorrangig aus einem extrem rechten Medium in Griechenland. Wir mussten diese Veranstaltung dann verschieben aufgrund von Unwetterwarnungen. Es war uns aber völlig klar, dass natürlich unsere Kritiker das als Sieg feiern wird. Deswegen war uns wichtig, wir haben sofort einen weiteren Termin angesetzt für den Donnerstag der letzten Woche. Das wäre eben der Vorabend des Jahrestages der Erschießung der 200 Kommunisten in Kesarianni gewesen. Und dann ging die Kritik weiter. Auch aus dem linken Spektrum, aus dem extrem linken, muss man sagen, politischen Spektrum.
Worin besteht da die Schnittmenge?
Die Schnittmenge besteht auch darin, dass wieder vorgeworfen wird, Deutschland wolle Geschichtsrevisionismus betreiben. Es gäbe kein gemeinsames Erinnern, sondern Deutschland würde die Erinnerung kolonisieren. Und dann kam aber auch noch hinzu, eben, ja, man würde praktisch ein Sakrileg verüben, indem man die Erinnerung beschmutzt, weil man am Vorabend des Massakers sich erdreiste, so eine Veranstaltung zu machen. Und dann gab es eben einen Artikel, in dem unter Nennung des Veranstaltungsortes und der Zeit dazu aufgerufen wurde, dass es die Pflicht eines jeden Griechen sei, alles zu tun, um diese Veranstaltung nicht stattfinden zu lassen. Und das kann man eben nun durchaus als Drohung verstehen.
Aus griechischer Sicht wird das Thema ja meist unmittelbar mit der Forderung nach Reparationszahlungen verknüpft. Spielt das auch diesmal wieder eine Rolle?
Ja, selbstverständlich. Das war auch genau einer dieser Vorwürfe, die im Vorfeld immer wieder laut wurden. Und zwar auch über die politischen Richtungen hinweg. Deutschland habe kein Recht, quasi Grenzen niederzulegen und schöne Reden zu halten, solange es nicht für die Verbrechen der deutschen Besatzung bezahlt.
Sie haben in den vergangenen 2 Jahren 2 Studien in Auftrag gegeben. Untersucht wurden das Griechenlandbild in Deutschland und das Deutschlandbild in Griechenland. Die Wehrmachtsverbrechen in Griechenland sind in der deutschen Öffentlichkeit leider ein blinder Fleck. Das ist in Griechenland ganz anders. Jeder verbindet den Ortsnamen Kesarianni mit dem NS-Erschießungskommando. Aber gibt es in Griechenland andere blinde Flecken bei der Aufarbeitung der historischen Ereignisse?
Das ist eine gute Frage. Also die Frage ist ja überhaupt, warum gibt es diese blinden Flecken? Warum wissen wir Bescheid darüber, was in unseren Nachbarländern passiert ist, was in Frankreich passiert ist, was in Polen passiert ist? Und wenn man dann eben wie für unsere Studie dann fragt, was bedeutet für das deutsch-griechische Verhältnis die Besatzungszeit, dann spielt das in Deutschland, in der deutschen Wahrnehmung keine Rolle oder die Deutschen wissen einfach nichts darüber. Und selbst jemand wie ich, die ich Griechenland seit über 40 Jahren kenne, früher als Kind schon als Touristin und ich bin jetzt keine Touristin, die nur Sonne und Strand und das gute Essen genießt, sondern ich habe mich immer für die Historie interessiert und nicht nur die alte Historie. Auch bei einem Schüleraustausch im Jahr 1985, ich habe nichts darüber erfahren, überhaupt nichts damals über die deutsche Besatzungszeit. Gut, das ist die eine Seite. Sie haben nach der anderen Seite gefragt, was sind die blinden Flecken, die Griechen haben? Was ich sagen kann, ist, dass hier wenig differenziert wird. Es gab ja auch in Deutschland einen Widerstand. Und zum Beispiel auch wir als Friedrich-Ebert-Stiftung wurden ja verboten während der NS-Diktatur. Viele Sozialdemokraten gehörten zu den ersten Opfern, viele Kommunisten in Deutschland. Das wird in Griechenland auch nicht rezipiert.
Gibt es denn Ihrerseits jetzt Überlegungen, eine neue Veranstaltung zu organisieren? Was erscheint Ihnen sinnvoll?
Wir überlegen das tatsächlich, vor allen Dingen, weil die Veranstaltung ist ja auf sehr großes Interesse gestoßen. Wir überlegen uns jetzt schon andere Formen, in welcher Form wir das machen können.
Ja, nämlich?
Zum Beispiel als Online-Veranstaltung, das, worüber wir natürlich noch mit allen Beteiligten sprechen müssen, ob sie da mitgehen würden.
Halten Sie es eigentlich für wichtig und richtig, dass die Fotos auch in beiden Ländern öffentlich gezeigt werden, mit entsprechender Kontextualisierung?
Ich halte das für richtig. Ich halte das vor allen Dingen für Griechenland sogar für sehr wichtig. Und man muss dazu ja sagen, ich glaube, es gibt sehr explizite Fotos der Erschießung, die nicht gezeigt wurden aus Pietät den Opfern gegenüber beziehungsweise der Nachkommen. Die Fotos, die ich persönlich kenne, die auch hier immer wieder veröffentlicht wurden in den Medien, die den Weg der Geiseln von dem Konzentrationslager zum Erschießungsplatz zeigen. Und das ist insofern wichtig, weil es ja auch einige blinde Flecken, was die Beurteilung oder die Einordnung des linken Widerstandes in Griechenland betrifft. Also Griechenland hatte ja auch sehr lange ein starkes, vom Staate her ein starkes antikommunistisches Narrativ. Und zwar wusste man, das wurde erzählt, es wurde berichtet, dass diese Männer nun also heldenhaft in den Tod gegangen seien. Aber es gab auch Skeptiker, die ihm gesagt haben, so nein, dafür gibt es keinen Beleg. Und jetzt ist eben der Beleg da. Deswegen denke ich, für die Aufarbeitung der Geschichte in Griechenland und die Einordnung des linken Widerstandes ist das eben sehr wichtig, dass diese Fotos auch gezeigt werden.
Regine Schubert, Leiterin der Friedrich-Ebert-Stiftung in Athen über deutsche NS-Verbrechen in Griechenland und die Debatte über eine gemeinsame Erinnerungskultur. Frau Schubert, herzlichen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne. Herzliche Grüße aus Athen.
Wenn wir über Missbrauch in der römisch-katholischen Kirche sprechen, dann geht es in den meisten Fällen um Kindesmissbrauch. Eine Opfergruppe, die aber lange übersehen wurde, das sind Ordensfrauen. Erwachsene Frauen, die aber in einer besonderen Abhängigkeit sind, weil sie ihr ganzes Leben dem Glauben verschrieben haben, in der Gemeinschaft leben und weder eine eigene Wohnung noch eigenes Einkommen haben. Vor 3 Jahren haben Ordensfrauen bzw. ehemalige Ordensfrauen aus Slowenien, Italien und Frankreich ihre Missbrauchserfahrungen öffentlich gemacht. Der mutmaßliche Täter heißt Marco Rupnik. Er soll 20 Frauen spirituell und sexuell missbraucht haben. Ein neuer Deutschlandfunk-Podcast zeichnet diesen Fall nun detailliert nach. Luisa Meyer hat mitrecherchiert. Hallo, guten Abend.
Hi, guten Abend.
Heilsverbrechen, der Fall Rupnik. Was erzählt ihr in diesem Podcast genau?
Also im Zentrum stehen eben diese Ordensfrauen, die uns ihre Geschichten erzählen. Angefangen damit, wie sie in den 80ern, 90ern Marco Rupnik kennengelernt haben. Er war damals ein junger Priester, hat viel mit Jugendlichen gearbeitet, sogenannte Exerzitien angeboten. Das sind ja so spirituelle Kurse. Und er muss damals eine irre Ausstrahlung gehabt haben. Das haben uns mehrere Personen erzählt. Ja, und einigen der jungen Frauen hat das alles so gut gefallen, dass sie sich seiner Ordensgemeinschaft angeschlossen haben. Die hat Rupnik in den 80ern in Slowenien mitgegründet. Aber schon sehr früh gab es die ersten Übergriffe.
Was genau werfen die Frauen Rupnik vor?
Sowohl sexuellen als auch spirituellen Missbrauch. Rupnik soll etwa religiöse Sprache benutzt haben, um ja bei den Frauen so die Störgefühle auszuschalten. Die französische Ordensschwester Samuel schildert eine ungewollte Umarmung etwa so.
Ich habe versucht, mich wegzudrücken, während mein Körper direkt an seinem war. Er hat sich gewundert, meinte, was machst du da, Samuel? Das ist sehr schön zwischen uns. Ich bin Priester, du bist Ordensschwester. Das ist alles ganz rein. Lass es einfach geschehen.
Pourquoi tu fais ça? Tout est très beau entre nous. Tu vois, moi je suis prêtre, tu es sœur. Tout ça est très pur. Laisse-toi faire.
Ja, und Frauen werfen ihm auch sexuelle Übergriffe vor. Die soll er auch religiös begründet haben. Das geht sogar so weit, ja, kleiner Spoiler jetzt, dass er mit 2 Frauen ein Dreier haben wollte. Das stand dann für ihn, für die heilige Dreifaltigkeit, so berichtet es eine Frau. Im Podcast erzählen wir auch den Fall einer Frau, die Rupnik sogar körperliche Gewalt vorwirft. All die Vorwürfe haben wir Rupnik auch vorgelegt, ihn um Stellungnahme gebeten, aber er hat nicht reagiert auf unsere Anfragen.
Wie hat sich denn die katholische Kirche verhalten?
Die ersten Frauen sollen sich schon in den 90ern an Kirchenvertreter gewandt haben. Ja, in einigermaßen zeitlichen Zusammenhang dazu wurde Rupnik dann von Rom nach Slowenien versetzt. Kennt man ja bei Missbrauchsfällen, erstmal Versetzung. Das war für Rupnik aber de facto eine Beförderung, weil er in Rom dann so richtig Karriere gemacht hat als Mosaikkünstler. Der hat dann von Papst Johannes Paul II. Einen Auftrag bekommen, hat eine Kapelle mitten im Vatikan mit seinen Mosaiken gestaltet. Ja, und die Kirchenvertreter haben die Vorwürfe lange unter Verschluss gehalten. Erst Ende 2022 haben dann erstmalig italienische Medien über den Fall berichtet. Und da kam dann auch raus, dass eigentlich hinter den Kulissen es schon Ermittlungen gegen ihn gegeben hat. Er sogar kurzzeitig exkommuniziert wurde. Die ganzen Details dazu, die erzählen wir dann im Podcast genauer. Aber inzwischen wurde er auch vom Jesuitenorden ausgeschlossen und es gibt im Vatikan einen kirchenrechtlichen Prozess gegen ihn.
Und wie ist jetzt der aktuelle Stand?
Ja, der aktuelle Stand ist, dass der Prozess läuft. Der wurde vor einigen Monaten angekündigt. Aber es ist eben alles komplett hinter verschlossenen Türen. Also weder die Journalisten noch die Betroffenen selbst erfahren irgendwas darüber. Also sie wissen nicht, weswegen Rupnik eigentlich genau angeklagt wurde, wann die Prozesstermine stattfinden, wann es vielleicht zu einem Abschluss kommt. Eine mögliche Konsequenz könnte sein, dass er aus dem Priesterstand entlassen wird, dass er also nie wieder Gottesdienste feiern darf, keine Beichten mehr abnehmen darf. Ja, aber es ist total offen, wann der Prozess abgeschlossen sein wird. Und es ist auch offen, was mit den ganzen Mosaiken passiert, die Rupnik weltweit verlegt hat, und zwar in über 200 Kirchen und Kapellen, ob die jetzt zum Beispiel verdeckt werden oder abgenommen.
Unglaubliche Geschichte. Vielleicht kannst du noch beschreiben, wie eure Recherche ablief.
Die war ziemlich aufwendig. Also wir waren in mehreren europäischen Ländern unterwegs, meine beiden Kollegen und ich. Wir waren in Frankreich, Slowenien, Portugal, natürlich auch im Vatikan. Haben da Interviews geführt mit mehreren Ordensschwestern. Die sind teils mit echtem Namen aufgetreten, teils unter Pseudonym. Eine für die Geschichte ganz wichtige Ordensschwester wollte kein Interview mehr geben. Die hatte bereits Interviews gegeben und ja, hat gesagt, okay, jetzt will sie nicht nochmal ihre ganzen schlimmen Erlebnisse und Traumata auspacken. Aber wir dürfen ihre Geschichte erzählen. Sie hat uns ihr Einverständnis gegeben und ja, wir arbeiten da mit Archivmaterial. Was aber so richtig herausfordernd war, war eigentlich die Arbeit mit der katholischen Kirche oder die Anfragen an die katholische Kirche. denn es war da total unübersichtlich erstmal, wer ist da eigentlich verantwortlich für diesen Fall? Die Jesuiten in Slowenien oder der Jesuitenorden in Rom? Rupnik ist nämlich Jesuitenpriester. Oder das Bistum in Ljubljana, wo die Gemeinschaft gegründet wurde. Das ging aber eben nicht uns nur so, sondern das erleben auch die Betroffenen die ganze Zeit, so ein strukturelles Zuständigkeitsproblem. Das hat uns auch der Psychologe Hans Zollner gesagt. Der hat lange in der katholischen Kirche zu Missbrauchsthemen gearbeitet.
Und den hören wir.
Rupnik ist durch alle Gitter hindurch gerauscht und hat sich, weil er offensichtlich sehr manipulativ geschickt ist, auch die ausgesucht, die Auswege oder die Personen auch, die ihn beschützt haben, auch unter Kardinälen und so weiter, die ihm sehr zu Pass kamen.
Ja, und wir haben zahlreiche Kirchenvertreter kontaktiert, aber niemand wollte sich dazu äußern zu dem Fall. Jedenfalls niemand, der mit dem Fall direkt zu tun hatte, auch wegen des laufenden Prozesses.
Gibt es denn in Deutschland vergleichbare Fälle?
Ja, tatsächlich. Also es gibt einen Fall, der ist sehr bekannt. Das ist der Fall von Doris Reisinger. Die ist sogar schon 2014 mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit gegangen, hat in den Jahren danach auch als Theologin zu dem Thema geforscht, auch zu spirituellem Missbrauch. Es gibt leider noch keine Studien dazu, wie viele Fälle es in Deutschland gibt. Aber ja, ein Hinweis, gibt eine andere Studie von einer Regensburger Theologin, Barbara Haselbeck. Die hat vergangenes Jahr 15 Ordensschwestern interviewt im deutschsprachigen Raum und das ausgewertet und ist da zum Schluss gekommen, es gibt so eine regelrechte Dramaturgie des Missbrauchs. Also einige Muster wiederholen sich immer wieder, wie sich die Täter den Opfern annähern. Und diese Muster konnten wir im Fall Rupnik auch beobachten.
Luisa Mayer über den neuen sechsteiligen Deutschlandfunk-Podcast Heilsverbrechen, der Fall Rupnik, eine große Recherche. Ab heute gibt es jeden Tag eine neue Folge in der Deutschlandfunk-App im Feed DLF Doku-Serien. Luisa Mayer, vielen Dank.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute Abend wurden die diesjährigen Pulitzer-Preisträger bekannt gegeben, darunter viele Journalistinnen und Journalisten der New York Times und des Wall Street Journal, von Reuters und Associated Press. In der Kategorie Belletristik geht der Pulitzer-Preis an den US-Amerikaner Daniel Kraus und seinen experimentellen Roman Angel Down. Noch ist er nicht ins Deutsche übersetzt. Daniel Kraus hat schon 20 Romane veröffentlicht und ist international eher durch seine Zusammenarbeit mit Filmemachern bekannt, etwa als Co-Autor des mexikanischen Regisseurs Guillermo del Toro. Sein nun ausgezeichneter Roman Angel Down ist als Bewusstseinsstrom, als ein einziger langer Satz über 368 Seiten geschrieben. Es geht um einen Soldaten im Ersten Weltkrieg, der zusammen mit anderen einen verwundeten Kameraden töten soll. Doch der erscheint als ein gefallener, vom Artilleriefeuer getroffener Engel und könnte der Schlüssel zur Beendigung des Krieges sein. Die Oscar-Akademie in Los Angeles hat ihre Regeln für die Kategorie Bester internationaler Spielfilm geändert. Begeistert davon ist der iranische Verband unabhängiger Filmemacher. Er nennt die neuen Regeln einen großen Erfolg. Ab 2027 bestimmen nicht nur die offiziellen Auswahlkomitees den Kandidaten, sondern einzelne Filmemacher können sich über Preise großer Festivals qualifizieren, schreibt das US-Branchenblatt Variety. Von der neuen Regel profitieren unabhängige Filmemacher weltweit, insbesondere wenn sie unter autokratischen Regimen leben. So zitiert Variety den iranischen Verband weiter. Regimekritische Filme werden nach seinen Angaben oft nicht für die Oscars eingereicht. Als Beispiel wird Jafar Panahis Film »Ein einfacher Unfall« genannt, der in Cannes die Goldene Palme gewann. Iran hatte ihn nicht für die Oscars nominiert, stattdessen ging er für Frankreich ins Rennen. Um den Iran geht es auch bei den andauernden Turbulenzen der Biennale in Venedig. Heute gab die Kulturschau bekannt, dass das Land nicht teilnehmen wird. Gründe wurden nicht genannt. Die Biennale kämpft kurz vor dem offiziellen Beginn am Samstag mit Kontroversen. Im Streit um den Umgang mit Russland und Israel trat die Jury geschlossen zurück. Der Leiter ist noch im Amt, wurde aber vom Kulturminister heftig kritisiert. Außerdem wurde die Eröffnungsfeier abgesagt, ebenso wie die übliche Vergabe der Goldenen Löwen zu Beginn. Die Preise sollen jetzt erst am letzten Tag der Ausstellung im November vergeben werden. Entscheiden darüber wird keine Jury mehr, sondern die Besucher stimmen ab. Nach langer Schließung steht jetzt das genaue Datum für die Wiedereröffnung des Berliner Pergamonmuseums fest. Ab dem 4. Juni 2027 wird der namensgebende Pergamonaltar wieder für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Das gab die Stiftung Preußischer Kulturbesitz in Berlin bekannt. Das 1930 errichtete Pergamonmuseum wird seit 13 Jahren saniert. Seit 2023 ist es komplett geschlossen. Der Pergamonaltar aus dem 2. Jahrhundert vor Christus war zuletzt 2014 zu sehen. Im kommenden Jahr werden zunächst der Pergamonsaal und der hellenistische Saal sowie das Museum für islamische Kunst wieder eröffnen. Die weiteren Sanierungen laufen noch bis 2037.
Roya, so heißt der zweite Spielfilm der iranischen Regisseurin und Frauenrechtsaktivistin Mahnaz Mohammadi. Er hatte auf der Berlinale seine Weltpremiere und kommt an diesem Donnerstag in die deutschen Kinos. In einer Zeit, in der um die real inhaftierte Friedensnobelpreisträgerin Narges Mohammadi gebankt wird. Sie wurde schwer herzkrank, in ein Krankenhaus verlegt. Im Spielfilm geht es jetzt um eine Dozentin, die im Teheraner Evin-Gefängnis inhaftiert und gefoltert wird, weil sie ihre Studentinnen ermutigt haben soll, das Kopftuch abzulegen. Luise Sammann hat diesen eindringlichen Film bei der Premiere in Berlin gesehen.
Nach der Premiere des iranischen Spielfilms Roya herrscht kurz Stille im Neuköllner Passage-Kino. Erst dann, einige Sekunden verzögert, bricht der Applaus los. Es ist der Moment, in dem auch Mahnaz Mohammadi den Saal betritt. Zum ersten Mal in ihrem Leben könne einer ihrer Filme richtig Premiere feiern, sagt sie sichtlich gerührt. Alle anderen wurden in ihrem Heimatland verboten. Dennoch hat die Regisseurin die letzten 1,5 Stunden draußen im Foyer verbracht, statt ihr eigenes Werk mit dem Publikum gemeinsam anzuschauen.
Still my body remembers something. Mein Körper erinnert sich immer noch an das, was man im Film sieht, all diese Geräusche in der Folterkammer. Wenn ich sie höre, erinnern sie mich daran, dass in diesem Moment immer noch so viele genau das erleben. Alle 4 bis 6 Stunden wird eine Person im Iran hingerichtet, ohne Gerichtsprozess, ohne nichts. Stellen Sie sich vor, wie man lebt, wenn einem das jeden Tag mehrfach bewusst wird.
Für sie gäbe es nur einen Weg, mit dieser Situation zurechtzukommen, sagt Mahnaz Mohammadi. Sie muss über das Unrecht sprechen. In ihrem neuen Film Roya tut sie das so eindringlich, dass viele den Kinosaal in Berlin sichtlich mitgenommen verlassen. Ein Film so gut, dass er kaum auszuhalten sei, sagt eine Frau. Das mag auch daran liegen, dass die Regisseurin vieles von dem, was ihre Protagonistin auf der Leinwand durchmacht, selbst erlebt hat. Schon mehrmals war Mahnaz Mohammadi im berüchtigten Evin-Gefängnis in Teheran inhaftiert, entging nur im letzten Moment einer Hinrichtung. Die Folgen dieser Erfahrung begleiten sie bis heute.
When I was writing, it was so difficult. I got to understand I having the nightmare again.
Während des Drehbuchschreibens kamen die Albträume zurück. Manchmal war ich vollkommen verloren in meiner Wohnung. Wissen Sie, nach dem Gefängnis ist man nicht mehr die gleiche Person. Nein, danach wird man zur Fremden im eigenen Leben. Ich nehme nicht mehr richtig teil. Aber ich denke, wenn man an so einem schrecklichen Ort war, dann gibt es auch nichts mehr, wovor man Angst haben muss im Leben.
Roya sei nur eine Light-Version der Realität, so die Regisseurin. Sie habe sich selbst zensiert, um die Bilder für das Publikum erträglich zu machen. Doch auch so bleibt der Film eine Erfahrung, die man im ganzen Körper spürt. Das liegt auch an seiner besonderen Machart. Roya kommt fast ohne Dialoge aus. Die Stimme der Protagonistin etwa, eindrücklich gespielt von der türkischen Schauspielerin Melissa Sözen, ist gar nicht zu hören. Aktivistin Roya, die ihre 3-Quadratmeter-Zelle wegen eines Begräbnisses für 3 Tage verlassen darf, kämpft schweigend gegen ihre äußeren und inneren Dämonen. Umso lauter sind dabei die Geräusche um sie herum. Eine flackernde Neonröhre, die sich schließende Zellentür, der Kühlschrank in der leeren Wohnung. Manches, so zeigt dieser Film, lässt sich nicht in Worten ausdrücken. Eine Erfahrung, die auch die Dreharbeiten prägte, wie sich Mariam Palisban erinnert. Die iranische Schauspielerin lebt seit 11 Jahren in Berlin. Roya ist ihr erster Film im Exil, teilweise ohne Kopftuch und von einer Frau gedreht.
Mit 2 Frauen zusammenzuarbeiten, es war so unglaublich, weil ich merkte schon, dass wir in einer Art und Weise, auch wegen dieser Stille, wir brauchen nur unsere Hände zu festhalten oder uns in die Augen zu schauen. Und man wusste, wie die Energielevel ist, wie alles laufen sollte. Und so eine Energie und so eine Art intuitiv arbeiten war wirklich unglaublich.
Sowohl Schauspielerin Palisban als auch Regisseurin Mohammadi haben ihre Heimat Iran seit Jahren nicht gesehen. Einzelne Szenen ihres Films konnten dort mit Helfern noch heimlich gedreht werden. Heute sei selbst das undenkbar. Die Zahl der Hinrichtungen ist zuletzt erneut deutlich angestiegen im Iran. Täglich verschwinden weitere Menschen im Foltergefängnis Evin. Trotz alledem endet Roya mit einer kleinen Überraschung. Kein Happy End im eigentlichen Sinne und doch ein kurzer Moment der Hoffnung, der auch auf das Premierenpublikum in Berlin erlösend wirkt. Ob sie selbst nach allem, was sie durchgemacht hat, noch Hoffnung haben kann? Mahnaz Mohammadi antwortet mit einer Gegenfrage.
You think still I'm alive here, still I'm capable to manage myself?
Glauben Sie, ich bin immer noch am Leben, in der Lage, mit mir klarzukommen, einen Film über meine Zeit im Gefängnis zu machen und habe keine Hoffnung mehr? Wir haben es doch getan. Gucken Sie, ich bin hier und ich lebe.
Look, still I'm here and alive.
Roya, ein Spielfilm der iranischen Regisseurin Mahnaz Mohammadi, ab Donnerstag in den deutschen Kinos. Sie hören Fazit. Auch in diesem Jahr fördert die Bundesregierung kulturelle Einrichtungen und Kulturdenkmäler von nationaler Bedeutung. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat heute Fördermittel von mehr als 35 Millionen Euro für bundesweit 7 Projekte zugesagt. Mittel aus dem parlamentarisch initiierten Förderverfahren Kultur Invest. Nikolaus Bernau hat sich die ausgewählten Standorte genauer angesehen. Ja, wer wird die Förderungen denn bekommen?
Ja, es sind insgesamt 7 Projekte mit sehr unterschiedlichen Bedeutungen. Also diese nationale Bedeutung, die erreichen nicht unbedingt alle. Eigentlich richtig national oder vor allem international von Bedeutung ist eigentlich nur ein Projekt, nämlich die Sanierung des modernen Turms der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin. Das ist übrigens auch das einzige Projekt, das aus der Zeit, wenn man so will, nach 1945 stammt. Das ist eine ganz komplizierte Angelegenheit, weil eine Betonkonstruktion, die teilweise schon völlig verfallen ist und die eben seit vielen Jahren dringend saniert werden muss, so wie die ganze Kirche sich schon seit vielen Jahren in Sanierung befindet. Und dafür gibt es jetzt immer mal 7 Millionen Euro. Und dann sind doch einige Projekte von deutlich überregionaler Bedeutung. Das ist vor allem das Museum für Hamburgische Geschichte, einer der bedeutendsten Museumsbauten des frühen 20. Jahrhunderts. Von Fritz Schumacher ein ganz phänomenales Gebäude. Oder das Eukos-Katharinenspital in Regensburg. Das ist eines der ganz wenigen, wirklich fast vollständig erhaltenen mittelalterlichen Spitale mit vor allem auch einem sehr bedeutenden Archiv. Und da muss auch viel gearbeitet werden. Und das soll eben jetzt auch eine große Wohnstätte werden für alte Menschen und ein sozialer Treffpunkt. Das ist eine ganz spannende Angelegenheit. Und dann vom Anspruch her auf jeden Fall zumindest ja mal deutlich überregional, wenn nicht international, ist die sogenannte Festivallandschaft in Leipzig. Die wollen vor allem mal ihre Schaubühne Lindenfels Schau 30 sanieren und renovieren. Das ist ein Projekt, das auch schon seit vielen Jahren läuft, ganz energetische Bürgerinitiative, die unglaublich dynamisch sind und die da eben im Westen von Leipzig ja eine Kulturstätte erstmal erhalten haben. Die sollte nämlich abgerissen werden und jetzt eben auch ausbauen wollen.
Und die übrigen Projekte, die sind dann eher von kleinerer, regionaler, lokaler Bedeutung?
Die sind durchaus von kleinerer und von regionaler Bedeutung, wobei das ist ja auch durchaus sehr charakteristisch für die deutsche Kulturlandschaft. Das ist einmal das Museum in Kloppenburg, ein Fachwerkmuseum, bei dem muss natürlich eigentlich ständig was gemacht werden bei solchen Fachwerkbauten. Aber es muss eben jetzt auch wirklich in die Substanzerhaltung reingesteckt werden. Auch dort, wie bei allen anderen Projekten, muss man sagen, die Politik der schwarzen Null der letzten 30 Jahre hat einfach auch im Baubereich und gerade auch im Kulturbaubereich fatale, eher katastrophale Folgen gehabt. Das zweite ganz interessante ist das Otto-Lilienthal-Museum in Mecklenburg-Vorpommern in Anklam. Das zieht nämlich in eine alte Kirche ein, in die Nikolaikirche und ist insofern wirklich ein Beispiel dafür, was macht man mit diesen ganzen Gebäuden. Davon gibt es ja wortwörtlich 10.000 in Deutschland, die alle oder nicht alle, aber viele aus der Nutzung herausfallen. Und ja, da gibt es dann doch eben ein Beispiel, wie man das umbenutzen kann. Und das alte Casino in Melsungen in Hessen, das ist ein entzückender Bau von 1823, vielmals erweitert, auch eine ganz energetische Bürgerinitiative. Und die wollen da eben eine richtige Stadthalle draus machen.
Wie hat denn der Kulturstaatsminister die Auswahl begründet?
Naja, letztlich hat er es genau damit begründet, nämlich das ist ein Zeichen für die Vielfalt der deutschen Kulturlandschaft. Deswegen ist das gar nicht so wichtig, ob das jetzt von ganz überregionaler oder regionaler Bedeutung ist. Er hat sich dann auch etwas zu einem kühnen Vergleich mit Donald Trump hinziehen lassen, dass nämlich doch eigentlich die Luftfahrt in Deutschland erfunden worden sei und auch das Automobil und man deswegen eben an solchen Städten sehen könne, wie wichtig die deutsche Kultur sei. Ja, okay, also ob jetzt so ein sehr nationaler Vergleich unbedingt notwendig war, da kann man sich mal drüber streiten. Aber es ist ganz klar, das ist einer der großen Pluspunkte der deutschen Kulturlandschaft, dass sie oder der Kulturlandschaft in Deutschland, dass sie eben so unglaublich vielfältig und auch kleinteilig ist. Und dann ja, kommt man eben auch bei Museen in Anklam mal raus.
Wobei diese Gelder ja jetzt auch nicht von Wolfram Weimer persönlich verteilt werden.
Nein, auf keinen Fall. Das ist ein ziemlich komplizierter Prozess. Also die Gemeinden und die Bürgerinitiativen, die müssen erstmal zusammenarbeiten, dann bei ihren jeweiligen Bundesländern den Antrag stellen. Das wird dann weitergereicht an das Kulturstaatsministerium. Das reicht das weiter an den Haushaltsausschuss des Bundestages. Und der entscheidet eben eigentlich über die jeweiligen Förderungen. Daher kommt auch die geografische Streuung der ganzen Projekte. Weil das ist klar, da achten die Bundestagsabgeordneten schon darauf, dass ihre Regionen anständig vertreten sind.
Sind denn 35 Millionen Euro eigentlich viel in diesem Zusammenhang?
Nein, überhaupt gar nicht. Also es ist auch die Gesamtsumme von 120 Millionen etwa, ist jetzt auch nicht überwältigend viel. Also man kann es jetzt mal ganz brutal vergleichen mit den großen Kulturbauten wie dem Museum der Moderne in Berlin, das jetzt bei 450 Millionen Euro ist. Also insofern, das sind relativ kleine Summen. Aber man muss eben auch sagen, für ein Museum wie Anklam ist 1 Million unglaublich viel Geld. Damit können die plötzlich das ganze Haus instand setzen oder in diesem Falle die Kirche. Die können ein neues Dach machen, die können eine neue Elektrizität machen, die können eine neue Einrichtung machen. Das heißt, das, was aus so einer Perspektive von Großstädten oft sehr wenig Geld ist, ist aus der Perspektive von kleinen Städten und von Gemeinden und von Initiativen rasend viel Geld. Und ja, und das ist schon wichtig, auch deswegen dieses Geld dann auch breit zu streuen.
Ist denn da jetzt kultur- und baupolitisch eine Richtung zu erkennen, in welche das Geld verteilt wird?
Also auf jeden Fall zwei Richtungen. Nämlich das eine ist, es geht durch die Bank um Sanierungen und um Umbauten und Erweiterungsbauten. Also genau das, was wir Architekturkritiker und was die Architekturpolitik insgesamt seit Jahren fordert, nicht mehr neu bauen, sondern investieren in den Bestand und den Sanieren. Und der andere Aspekt ist durchaus, das sind eigentlich bis auf den Turm der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche eigentlich alles Bauten aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Das ist jetzt also nicht unbedingt das, was eigentlich repräsentativ ist für Deutschland, weil das ist ja nun doch ein sehr modern geprägtes Land. Aber das ist eben durchaus auch das, was derzeitig in der Kulturpolitik als das Wichtige betrachtet wird, nämlich erstmal die Pflege des ganz alten Bestandes. Und dann kommen wir vielleicht auch irgendwann mal bei den 20er Jahren raus.
Wird Wolfram Weimer durch dieses Programm jetzt, durch dieses zusätzliche Geld in der Kulturszene Pluspunkte machen?
Da habe ich so meine Zweifel. Also ich meine, er steht ja nach dem ganzen Skandalen rund um die Buchhandlung und um die Deutsche Bibliothek in Leipzig etc. steht er unter einem unglaublichen Profilierungsdruck. Und da ist klar, so die Verteidigung von so schön viel Geldern ein richtig schöner Anlass auch. Und Monika Grütters und Claudia Roth, seine Vorgängerin, haben ja dieses Verteilen von Geld, das ist ja auch ein Zeichen von Macht, das haben sie wirklich gezielt inszeniert. Ob das jetzt bei Weimar dazu führen wird, dass in die Kulturwelt, wie man so allgemein mal sagen wird, plötzlich lieben wird, halte ich eher für unwahrscheinlich. Einfach dafür sind die Summen dann doch eher relativ klein. Und er hat auch eine ganze Menge Porzellan zerschlagen. Also insofern, es ist eine schöne Geste, aber man darf auch nicht vergessen, diese Geste kommt eigentlich vom Bundestag und nicht vom Kulturstaatsminister.
Nikolaus Bernau über die aktuelle Kulturbauteninitiative der Bundesregierung. Vielen Dank. Bleibt Zeit für Tobias Wenzels Blick in die gedruckten Feuilletons vom Dienstag, dem 5. Mai.
Warum ist die kalifornische Grundammer Jonathan Franzens Lieblingsvogel? Das erfährt man aus dem Interview, das David Steinitz mit dem US-amerikanischen Schriftsteller und Vogelbeobachter für die Süddeutsche geführt hat. Sie, die kalifornische Grundammer, entfaltet ihre Schönheit erst auf den zweiten Blick. Und genau das gefällt mir, erzählt Franzen. Wenn ich auf eine Party gehe, dann werfe ich natürlich einen Blick auf die Frauen im Raum. Was meine Aufmerksamkeit erregt, ist nicht der Sophia Loren-Typ im Paillettenkleid, sondern die weniger auffällige, aber in Wahrheit viel schönere Frau, die in der Ecke steht. So geht es mir auch mit der kalifornischen Grundammer. Ob dieser Vergleich wohl Frauen und auch dem Vogel recht ist, kann man sich beim Lesen des Interviews fragen. Darin berichtet Frenzen auch, wie er zum Birdwatcher wurde. Als ich das erste Mal mit einem Fernglas unterwegs war, wurde mir klar, dass dort draußen eine ganze neue Welt auf mich wartet, die ich bislang kaum wahrgenommen hatte. Es hat sich angefühlt, als würde man nach Jahren der Ehe feststellen, dass der Partner in Wahrheit ein russischer Auftragsmörder ist. Hoffentlich beruht diese Erkenntnis mit dem Auftragsmörder auf Fakten und nicht auf einem Video, das von der künstlichen Intelligenz generiert wurde. Über KI-Deepfakes spricht die Expertin für Desinformation Katharina Nokun im Interview mit Johannes Drozdowski von der TAZ. Nokun verweist auf folgendes Phänomen. Vor ein paar Monaten habe ich ein Video auf Instagram gesehen über eine Messe anlässlich des Geburtstages eines Erzbischofs, samt Priester am Mischpult und Stimmung wie auf einem Techno-Rave. Mein erster Gedanke, das ist KI-generiert. Aber das ist wirklich passiert. Hier ist das Problem also nicht, dass ich etwas Falsches für wahr halte. Das Problem ist, dass ich etwas Wahres anzweifle, sagt Katharina Nokun. Wie viele Menschen werden zukünftig Bilder von tatsächlichen Demonstrationen sehen, beispielsweise gegen die AfD, und dann bezweifeln, dass so viele Menschen auf der Straße waren? Dass Leute mittlerweile teilweise das Gefühl haben, dass sie nichts mehr glauben können, ist das stärkste Gift für die Demokratie. Und was tut der Demokratie gut? Vielleicht das Beobachten von Vögeln? Was haben Menschen, die Vögel beobachten, gemeinsam? Fragt die SZ Jonathan Frenzen. Der antwortet: Sie fahren in der Regel nicht in ihren Pickup-Trucks durch die Gegend, um Sachen in die Luft zu jagen oder auf etwas zu schießen. Man müsste dringend ein paar Waffennarren zu Vogelliebhabern konvertieren. Vielleicht hätte Friedrich Merz Donald Trump zum Birdwatching einladen sollen, anstatt ihm öffentlich Kontra zu geben. Dann hätte der amerikanische Präsident den vermutlich eh schon angedachten Abzug von 5000 US-Soldaten wenigstens aufgeschoben. Du sollst den Narzissten Trump nicht in Frage stellen, sonst macht er dich fertig, schreibt Katrin Kahlweit in der Süddeutschen und macht überhaupt Trotz als Muster von gewissen Politikern aus, von Putin bis Weidel. Das lesen Sie bitte selbst im Detail nach, denn hier ist nun Zeit für Satire. Hans Zippert kommentiert in der Welt die Einführung von Last-Minute-Tickets bei der Deutschen Bahn so. Während viele Bahnreisende bestimmt schon öfter befürchteten, ihr letztes Stündlein habe geschlagen, lockt uns der Teufel nun auch noch mit Last-Minute-Tickets. Es geht anscheinend um die letzten Minuten des letzten Stündleins. Wenn dem so ist, keine Sorge. Jedenfalls, wenn Sie Vogelbeobachter sind. Denn Jonathan Frenzen versichert im SZ-Interview, wer Vögel beobachtet, hat weniger Angst vor dem Tod.
Tobias Wenzel mit der Kulturpresseschau. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.